Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Wir sind heute mal in der Tele-Blocher-Sendung am Ort, wo wir noch nie gewesen sind. Es ist also nicht im Tessin in einer Grotte, oder? Wenn man
nein.
Da schaut. Das.
Nein, aber es ist am schönen Zürichsee.
Das ja, da sehen wir hinten dran.
Ist ein schöner Ort. Und das ist angrenzend an unseren Garten. Das ist ein Grundstück, das ich jetzt auch kaufen konnte. Und das sieht jetzt halt so aus, oder?
Aha, ist aber nicht mehr lange da, oder?
Nein, es wird dann umgebaut, aber das geht noch ein Jahr oder zwei. Oder?
Aha, also das, vielleicht einfach, da haben wir auch können lesen, Sie haben das Nachbargrundstück, das Nachbarhaus gekauft.
Jawohl, ja.
Und machen nachher ihr Kunstmuseum da.
Ja, aber unter dem Boden, das
unter dem Boden, das sehen wir dann nicht, ja.
Mit einem schönen Garten, ein Park eigentlich, kann man sagen, in dieser Größe. Und auf jeden Fall etwas Schönes.
Aha. Und dann sind alle ihre Bilder dann dort drin, oder?
Ja. Also auch im jetzigen Haus und so, aber auch noch zusätzlich dort, jawohl.
Ist denn auch für eine größere Öffentlichkeit bestimmt?
Oder? Nein, es darf nicht ein öffentlich zugängliches Museum sein. Aber zeichnet sich jetzt eine Lösung ab, weil wenn man plötzlich so viele Bilder hat, kann immer Bilder kaufen, wie es mir gefällt, gibt es auf einmal eine Sammlung, oder? Und die hat auch ein gewisses Konzept, ich sammle ja Schweizer Künstler aus dem Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, also um 1900 herum, dort im Mittelpunkt der Albert Danker und der Ferdinand Hodler. Beim Albert Danker vor allem Personen, das Porträt, er hat ja auch nicht viel anderes gemacht, also auch Genrebilder, aber er hat nicht Landschaftsbilder gemacht und beim Hodler habe ich im Vordergrund seine Landschaftsbilder. Und dann drumherum die schweizerischen Künstler, die es da gegeben hat. Also Valentin zum Beispiel,
Amiette.
Giacometti, Amiette, Dietrich und so weiter. Also das gibt so eine Sammlung. Und dann muss man sich fragen, was macht man denn mit dieser Sammlung? Ich habe Freude und die Bilder gehen ja sehr viele Ausstellungen. Dieses Jahr ist 100 Jahre Todestag, 100 Jahre, der Todestag vom Hodler, also 1918 ist er gestorben und da hat es natürlich Ausstellungen. Jetzt war eine grosse in Deutschland, in Bonn, dann eine grosse in Wien und jetzt ist eine in Genf und die kommt dann auf Bern, Kunsthaus und dann war eine ganz schöne Ausstellung gewesen, wo Private gemacht haben, in Büy, an dem Ort, wo der Hodler den Genfersee gemalt hat, mit wunderschönen Genfersee-Bildern. Und ich gebe die Bilder in die Ausstellungen. Dann können die Leute die Bilder dort anschauen. Weil wir haben in der Schweiz viele Museen, die relativ schlecht besucht sind und die relativ viel kosten. Und wenn man es so macht, dann können die Leute die sehen, und sind da gleich am Ort so ein Schaulager, oder? Man kann es anschauen, sind schön. Also kleine Gruppen kann ich auch mal durchführen und so weiter. Aber die bleiben privat beieinander. Das ist also ein neues Konzept und man belastet auch die Öffentlichkeit nicht damit.
Das ist ein großes Problem natürlich, oder?
Ja.
Wenn irgendeine Stadt ein Museum hat, das kostet ja wahnsinnig viel Geld.
Ja. Und viele Künstler machen oder Sammler machen das so. Sie machen zum Beispiel eine Stiftung und die schenken Bilder dem Staat. Zum Teil noch. Wir schenken dir die ganze Sammlung, aber du musst verpflichten, ein Museum zu machen und dann musst du es zeigen. Zum Beispiel Klee in Bern, oder?
Ja, grossartiges Museum.
Grossartige Sammlung gegeben und zum Ausstellen. Und der frühere Stadtpräsident, der Chappet, der hat mir gesagt, Gott, verdeckeln kostet mir Millionen, das Museum. Sag ich, ja, du hättest es nicht müssen nehmen. Wenn dir das eine schenkt, und das so viel kostet. Sagt schon, sagen, hängst du deine Helge selber auf? Oder? Man muss an das eben auch denken. Das kostet. Aber es ist auch begreiflich, dass die Öffentlichkeit die möchte ich sehen. Und ich hoffe ja auch, dass die Leute die können sehen im Original. Nicht nur im Druck, wobei heute haben wir ja ganz gute Drücke. Und ich strebe das Konzept an. Es ist aber noch nicht fixiert. Es ist erst in der Idee Andere würden sagen, das ist eine Vision. Ich brauche das Wort nicht so, weil das sind ja Druckbilder. Aber das zeichnet sich ab.
Jetzt haben Sie
darum brauche ich das Grundstück, da kann ich es unterirdisch machen.
Also, da wird mal Ihre Sammlung sein. Jetzt haben Sie den Hodler erwähnt, 100. Todestag. Wenn man das Wort moralische Ansprüche wird, nein, da ist der Hodler nicht hundertprozentig dabei,
nein,
oder?
Nein, er ist ja nicht...
Er ist ein Nationalmaler, wenn man will.
Nein, das ist also so unrecht. Der ist weit über dem Nationalen. Also, er wird als Nationalmaler gesehen, weil er hat gewisse Aufträge gehabt, zum Beispiel bei der Landesausstellung, der Rückzug aus Marignano. Das ist natürlich ein nationales Thema, ist ja klar. Oder dann
das ist der Tell, glaub, ja.
Oder der für die 100er Noten und die 50er Noten hat er den Holzfäller gemacht und den Meer. Habe ich auch wunderschöne, weil es gibt ja viele Exemplare von dem. Aber ich sammle vor allem seine Landschaft. Jetzt kann man sagen, ja, das sind Berge aus der Schweiz. Ist ja klar, er hat ja in der Schweiz gelebt. Der, wo in der Schweiz Berge malen, sind halt Schweizer Berge. Wobei die meisten, die er gemacht hat, sind Frankreich. Nämlich einen am Genfersee, oder? Das sind ja französische Alpen.
Also in der EU.
Aber das spielt ja auch keine Rolle. Das ist ja bitte keine Rolle. Also, das ist unter Anker. Natürlich hat der Anker Leute gemalt aus dem Berner Seeland, weil er ja im Berner Seeland gelebt hat. Hat er in Amerika gelebt, hat er vielleicht die Indianer gemalt, oder ich weiß nicht was, oder? Das ist zu eng. Und die Künstler gehen natürlich weit über das aus. Also der Anker, der ausdrückt, jedem einzelnen Mädchen, Bub, Vater, Lesenden, Schreibenden, einfach alltägliche Bilder, drückt er den Kalt von der ganzen Menschheit aus. Und wer das nicht sieht, der versteht nichts von der Kunst.
Aber gleich nochmal wegen dem Hodler. Die Bilder haben auch ein bisschen geschadet vom Image her, also der Tell oder...
Ja, für die, die sagen, das ist zu eng, kommt darauf an, wer das Image macht. Mir hat das nicht gemacht, dass er das macht.
Ja, aber...
Ich sammle es jetzt nicht im Vordergrund.
Genau, aber international gesehen, wie du am Anfang gesagt hast, du ein bisschen Historienmaler, oder? Und
ja.
Hat dann einfach vergessen, dass er eigentlich ein grosser Landschaftsmaler war.
Ja, und natürlich ein Symbolist. Er hat ja die grossen Bilder.
Der Schlaf zum Beispiel, ja.
Also die Nacht. Mhm. Ja, der Revolutionär gsi, oder? Der Tag, die Empfindung und so weiter. Also das ist nicht meine. Es hat auch ein paar Bilder, die in dieser Richtung gehen, aber ich sammle ihn nicht wegen dem. Nun, aber ich, jeder kann ja das machen.
Aber menschlich, wie ist er eigentlich gsi?
Ja, jetzt, ich meine, wenn Sie sagen, ja, vom ethischen Standpunkt aus. Also der Hodler wird nicht als Moralheld gefeiert, das ja. Kommt nicht. Heute kommen wir wahrscheinlich dran mit dem MeToo-Angelegenheit.
Hätte keine Chance gehabt, oder? Ja.
Nein, der hat ein bewegtes Leben gehabt und hat auch verschiedene Frauen gleichzeitig versprochen, heiratet und so. Er ist, also ich sage, sein Verhältnis zu den Frauen, das haben natürlich Kunsthistoriker nicht gern, das ist... auch ein bisschen gestört gsi. Man sieht seine Bilder an. Er hat im Grunde noch Angst gehabt vor den Frauen. Er ist ihnen nicht gewachsen gsi. Das ist also eindeutig und darum, wenn wir die Porträts anschauen. Aber es gibt wunderbare Porträts, zum Beispiel so in der Frau, dann das ganz berühmte von der sterbenden Gode Tarell, oder? Das ist ein ganz bewegendes Bild, aber ich misse ihn ja nicht nach moralischen Gesichtspunkten. Das ist heute auch ein bisschen eine Dekadenz, dass man die Leistung nicht anschaut. Und das war er recht im Privatleben, wie war er recht. Das ist ja auch etwas, aber das ist ja da nicht entscheidend. Wenn wir mal schauen, also, wenn man jetzt Biografien liest über den Albert Einstein, das ist jetzt also wirklich auch familiär nicht gerade ein Tugendel gewesen, oder? Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht zum Moralist wird, oder? Und dann vor allem natürlich meint man sich selber so ein guter Mensch. Das hat man nie gemacht, was der andere macht, oder?
Eben, man tut sich ja dann besser stellen,
ja,
indem man den anderen
vorbeigt. Wegen dem wird es auch gemacht, oder?
Genau.
Ja, ja.
Also, Themenwechsel. Wir haben letzte Woche geredet über den Rahmenvertrag, über die EU. Wenn man es jetzt ein bisschen grösser anschaut, historisch, Sie beschäftigen sich ja auch mit grösseren geschichtlichen Abständen. Hat man das Gefühl, Europa spielt seit dem Trump unter anderem nicht mehr die Rolle, die es vielleicht noch gab vor 3-4 Jahren, oder?
Ja. Es ist ja so, dass also es hat eine ganz enge Verbindung gegeben, Amerika und Europa. Und diese Verbindung ist am Bröckeln. Der Trump, Sie müssen mal schauen, wie der die G7 stehen lassen hat, wo er da war. Und vor allem, wie er die Europäer stehen lassen hat. Der zieht es an einen anderen Ort an, nämlich nach Asien. Der beschäftigt sich mit Asien. Als kleines Blickpunkt sein Gespräch mit dem nordkoreanischen...
Mit dem Kim, ja.
Mit dem Kim, oder? Das ist ja an sich eine Meisterleistung, dass er das fertig gebracht hat, mit dem an den Tisch an den Zucker. Seine Gegner sind ein bisschen machtlos. Also wenn der Obama mit dem ein Gespräch hätte, der wäre ein Friedensapostel des Jahrhunderts.
Hätte der zweite Nobelpreis bekommen, ja.
Ob das etwas nützt, wissen wir ja auch nicht. Das wissen wir noch nicht, was aus dem kommt. Aber das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Denn wie der mit dem China umgeht, natürlich hat er mit denen Zolldiskussionen, aber sonst ist der zu China hergezogen. Das ist eindeutig. Der ist China
affin, ja.
Merkt er einfach, das ist die nächste grosse Grossmacht. Und Europa interessiert ihn eigentlich nicht mehr so. Und Europa, also die EU, die hat man ja eigentlich gebildet als Friedenskonstruktion, namentlich, dass das Kriegsverhältnis Frankreich, Deutschland einmal aufhört. Und das ist ja auch gelungen bis jetzt, wäre wahrscheinlich ohne EU nicht mehr zum Ausdruck gekommen, aber das ist jetzt nicht maßgebend. Und, dann hat aber die EU gesagt, jetzt wollen wir die nächste Grossmacht werden. Und einmal haben sie einen guten Stand gehabt, weil nach dem Zerfall von den kommunistischen Reich einerseits die Sowjetunion, aber andererseits auch China. Man muss sehen, China ist nicht zerfallen. Aber China hat natürlich einen ganz gehörigen Schwenker gemacht. Auch in den 80er Jahren, also da, wo die Sowjetunion nachher zerfallen ist, und China hat die einen ganz freiheitlichen Dreh gemacht in der Wirtschaft und so weiter, ist natürlich China heute sehr ein freiheitlicher Staat, politisch gar nicht. Und da war Amerika die Weltmacht gewesen. Also wenn ich vor 20 Jahren einen Aufsatz schreiben, wer ist die Weltmacht oder die Weltmächte, absolut führend Amerika. Aber jetzt kommen die anderen. China ist einer. Ich meine, mal sehen, was die wirtschaftlich aufgeholt haben in den 20, 30 Jahren, wo sie jetzt aufgetan haben. Also ich sehe es nur, weil wir mit den Autokunden zu tun, die grösste Automacht von der Welt. Die haben Amerika überholt und Japan. Und einfach, das ist so ein Zeichen, so ein Reichtumszeichen. Und nächstes, was stößt, ist Indien. Mhm. Und Amerika, Europa, spielt eine untergeordnete Rolle. Gut, die EU selber ist natürlich auch nicht geschaffen für das. Dann hat man die NATO gehabt, den Nordverteidigungspakt, der große Gegenmacht gegen den Warschau-Pakt, oder? Aber der ist in den letzten Jahren militärisch praktisch nur Amerika gewesen, noch ein bisschen England, ein bisschen Frankreich, aber untergeordnet. Und NATO war eigentlich allein in Amerika gewesen und ist es auch heute noch. Die Amerikaner haben den Krieg alleine geführt. Wenn Sie denken, Kosovo und all das, das sind alles die Amerikaner in Ordnung gemacht. Nachher Afghanistan und so weiter, da sind nachher die Amerikaner gewesen. Und NATO war eigentlich nichts mehr gewesen. weil die NATO-Staaten, da hat der Trump recht, wenn er das jetzt denen vorwirft und sagt, loset, ihr habt zu wenig gemacht in der Verteidigung. NATO sind ja nur wir, jetzt machen ihr mal etwas.
Also ihr müsst zahlen vor allem.
Ja, aber man muss auch sehen, Amerika hat das auch willen. Amerika war froh, dass sie alleine sind. Dann haben sie gesagt, da können wir auch einen eigenen Krieg führen. Wir müssen nicht noch die anderen fragen. Also, und die Entwicklungen, die ändern. Ob das mit dem Trump zusammenhängt oder ob der Trump einfach jetzt das nutzt, ist eine andere Frage. Aber man sieht die Kräfteverschiebungen, die das gibt.
Auch innerhalb von Europa.
Auch meine, innerhalb.
Deutschland hat ja auch nicht mehr die Führungsrolle, die es noch gab vor zwei, drei Jahren. Ja.
Deutschland, meine, Deutschland ist in einer ganz schwierigen Situation gewesen, immer. Sie haben den Krieg verloren und sie haben auch den Krieg gemacht oder angefangen. Das ist eindeutig, oder? Und nach dem Krieg haben sie eigentlich nicht mehr dürfen Deutsche sein. Aber Europäer hätte man können sein. Darum war das für sie sehr willkommen gewesen, die EU-Konstruktion. Und wirtschaftlich haben sie schnell, weil die Deutschen sind ja sehr tüchtig, oder? Haben schnell und Siegermächte haben es auch gut gemacht, vor allem unter Führung Amerika. Marshallplan, Amerika muss aufgebaut werden, sind sie die führende Wirtschaftsmacht geworden. Sie sind die führende Nation geworden und so führend, dass sie auch noch die halbe EU zahlt haben. Sie zahlen ja immer, weil sie das Geld haben, oder? Und der Konstrukteur in der EU war aber Frankreich, das merken wir. Der Zentralismus und die, das ist französische Konstruktion. Und jetzt kommt auf einmal Frankreich wieder führen, ob Frankreich wirtschaftlich schlecht dasteht. Frankreich steht viel schlechter da als Deutschland. Und Frankreich ist auch punkto Verschuldung. Also der gehört zu den Pleitenstaaten, das ist eindeutig. Aber in der Konstruktion kommt jetzt der Macron und sagt, ich mache eine neue EU, und was macht er? Eine zentrale Finanz- und Wirtschaftsunion, also das Ziel. Und glaubt dem mit dem einen starken, zentralen Staat können zu machen, der dann Macht hat. Darum müssen sie auch jetzt anfangen, das Mehrheitsprinzip auf. Wir haben das in der letzten Sendung ja eingehend behandelt. Aber wer ist heute Weltmacht? Also Amerika hat jetzt unter dem Trump wieder einen grossen Schwung gemacht. Da gibt es nichts zu wollen. Der ist wieder eine, gehört wieder zu den Führenden. Er ist vor ihm auch unsicher gewesen. Wird das von China überrennt? Wird das am Ende von Indien abgelöst? Oder wer ist das? Aber Amerika zieht sich im Moment ein bisschen mehr nach Asien. Und Asien ist der aufstrebende Kontinent. Das ist ja klar, weil da kommen ja von unten nur. Und China darf man nicht unterschätzen. China, die sind dann auch wirtschaftlich sehr tüchtig. Sie können im fernen Osten schauen, in den allermeisten Ländern, die führenden Wirtschaftsleute sind Chinesen. Sehr anpassungsfähig. Also ich habe in Thailand habe ich mit sehr tüchtigen sogenannten Thailänder zu tun gehabt. Wie ich gemerkt habe, die sind ja erst seit 3 Jahren Thailänder.
Von einem Chinesen, jawohl. Wie ist denn eigentlich die Angst, die man in der Schweiz wieder gehört hat, dass Chinesen plötzlich Flughäfen kaufen oder die grossen Firmen kaufen? Ist das real?
Ja, die Angst muss man ernst nehmen. Das ist ja so. Die sind jetzt reich, haben Geld.
Und das ist gefährlich, oder?
Ja, das ist immer gefährlich. Militärisch habe ich jetzt als Europa nicht so Angst vor den Chinesen. Wenn man die chinesische Geschichte anschaut, haben die Chinesen vor allem ihr Territorium und das, so Südpazifik und so weiter, ist klar, dort gibt es auch Machtkämpfe um Territorien. Aber also Europa, das ist nicht ein Eroberungsziel der Chinesen. Die sind ja sehr, sehr geschichtlich auch bewusst. Aber wirtschaftlich. Weil sie sagen, wir sind so viele Leute. Was brauchen wir zum Beispiel? Wir brauchen Energie. Was ist Energie? Öl, Technologie und so weiter, oder? Atomkraftwerk und was sie alles brauchen. Und das haben wir jetzt nicht, das holen wir. Ganz verrückt ist denen ihre Strategie in Afrika. Die helfen den Afrikanern, aber nicht so dumm wie wir. Die schenken denen nicht Geld. Und sie haben nichts Gescheites machen. Das hat ja nichts genutzt. Die Entwicklungshilfe hat in Afrika nichts genutzt. Das Bruttosozialprodukt ist gesunken, nicht gestiegen. Aber das, was die Chinesen machen, das steigert es. Die investieren in Afrika. Die investieren und sagen, so, jetzt kommen wir, hören, wir bauen das, 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 das. Und was bauen sie unter anderem? Werk für Rohstoffe. Oder? Die gehören dann rein, weil das sind ihre Werke. Verkaufen sie. Afrika wird profitieren. Da profitiert immer, wenn einer etwas ausholt, verkauft. Da Steuern zahlen und so weiter. Und das macht sie im grossen Stil. Und dann kaufen sie auch in der Schweiz. Ja, sagen wir, ja, das ist noch interessant. Ja, wer ist da? Klar, ja, gut. Ja, wer, und könnte dann auf die Idee kommen, einen Flughafen zu kaufen. Wenn sie nur eine Fabrik kaufen, sage ich, das spielt keine so eine Rolle. Wir kaufen auch im Ausland Fabriken. Also sie müssen sich auch an Gesetz halten. Aber es gibt gewisse Sachen, die dürfen wir nicht zu den Händen ausgeben. Das ist die gleiche Problematik wie too big to fail.
Ja,
zu gross, um zugrunde gehen zu lassen. Also kann man dann nicht ein Werk geben, wo nicht dürfte zugrunde gehen, weil das könnte die ja zugrunde richten. Also am Flughafen, da würde ich nie zulassen. Und da haben wir ja jetzt in Bern gesagt, wir müssen jetzt eine Gesetzgebung machen, dass gewisse Sachen nicht dürfen verkauft werden. Aber das ist nicht eine chinesische Problematik, das ist eine allgemeine. Auch ein Amerikaner darf nicht einen Flughafen kaufen, auch Deutschland nicht. Also das ist, es gibt gewisse Sachen, die müssen im nationalen Interesse dürfen, die nicht ans Ausland gegeben werden. Dann muss man aber auch sehen, Chinesen können bei uns sich frei beteiligen an Unternehmen. Wir haben eine offene Wirtschaft. Aber in China ist es dann noch nicht so, dass sie dürfen, dass sich an den Unternehmen sich beteiligen und eine Mehrheit haben. Sondern die sind sehr restriktiv. Wir müssten von den Chinesen verlangen, wenn sie jetzt mit denen ein Freihandelsabkommen, es müssen die gleichen Rechte.
Also Gegenrechte im Prinzip.
Sollten die gleichen Rechte gelten, wie wir ihnen auch geben. Die gleichen Freiheiten, dass sie gewisse Betriebe ausnehmen. Da haben wir wieder Verständnis.
Also. Besten Dank, Christoph Flocher. Wir haben eine Tour d'Horizon gemacht. Im Sommer wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns natürlich, wir haben die Sendung, die nie eine Sommerpause hat. Nächste Woche, gleiche Zeit, Tele Blocher. Wünsche Ihnen noch ein paar angenehme Tage.